Thema ist doch spannend. Wiederholung. Wer liebt das nicht? Wiederholung. Wiederholung ist etwas, was in unserer Kultur so als eine große Schwäche, als ein Manko, als ein Defizit, sogar als Versagen gewertet werden kann. Weil, ich meine, wer die Klasse wiederholen musste, kann ja nicht der Cleverste gewesen sein. Wer eine Prüfung wiederholen musste oder irgendwas sonst wiederholen musste, naja, das steht nicht immer für den großen Erfolg und den großen Durchbruch oder gar Intelligenz. Auf der anderen Seite weiß man, dass man erworbenes Fachwissen, wenn man es nicht regelmäßig praktiziert und wiederholt, nach 10 Jahren nicht mehr besitzt oder nicht mehr in dem Maße besitzt, dass man noch mithalten könnte mit dem, was gerade in ist. Wir reden ja davon, dass wir das Weltwissen sich alle 5 Jahre verdoppelt. Ich meine, das ist eine Geschwindigkeit, da musst du mal mitkommen. In einigen Branchen, zum Beispiel der Informationselektronik, sogar alle 2,5 Jahre verdoppelt sich das Wissen der Welt. Atemberaubend. Nie gab es sowas wie heute. Und da fängt an, Wiederholung einen ganz anderen Wert zu bekommen. Ist denn der sich permanent weiterbildet, wirklich ein Loser-Typ, der immer wiederholt, was wir alle vielleicht in der Schule mal gelernt hatten, aber doch vergessen haben über die Jahre? Gehört er nicht vielmehr zu dem kleinen Prozentsatz von Menschen, die in ihrem Beruf auch noch nach 20 Jahren, nach ihrer Ausbildungszeit, kompetent und erfolgreich sein können? Im Verlauf von ein paar Jahren oder gar einem ganzen Leben verliert jeder von uns Dinge auf dem Weg. Beziehungen zum Beispiel, die zerbrochen gehen, die man aus dem Augen verliert, aus dem Herzen. Einstellungen. Gestern habe ich noch die Meinung gehabt und heute habe ich die. Vertrauen in Personen oder in Umstände, in Politik. Vielleicht hat das auch schon mal jemand verloren. Erfolge. Gestern gefeiert und heute ganz unten. Träume. Viele Menschen haben ihre Träume verloren, schon in sehr jungen Jahren. Die Welt hat ihnen beigebracht, dass sie nicht all das können, was sie früher dachten, dass sie können. Wurden vielleicht nicht Tierärztin oder Pilot. Träume sind auf dem Weg geblieben. Die Unschuld, mit der man die Welt betrachten, mit der man mit Dingen oder mit Situationen umgehen kann. Die Unschuld, das einfache Vertrauen. Wie viele haben das verloren? Wie viele haben auf ihrem Lebensweg Prinzipien verloren oder Werte, die früher wichtig zu sein schienen, aber Stück für Stück bröckelten die so weg. Und manch einer verliert sogar seinen Ehepartner oder die Beziehung zu seinen Kindern oder einen guten Freund auf dem Weg. Im Lukas-Evangelium steht eine bemerkenswerte Schriftstelle, die uns alle betrifft. Ich hoffe, ihr könnt es mitlesen, wenn ihr die Bibel nicht dabei habt. Wenn jemand, Jesus gab dieses Beispiel, wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genauso ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten. Verloren. Das ist mein erster Punkt. Es ist eine Sache, etwas zu verlieren, doch eine ganz andere Sache ist es, verloren zu gehen. Und da möchte ich kurz drüber sprechen. Vielleicht habt ihr den Film mit Tom Hanks gesehen, Cast Away. Er spielte da jemand, der einen Flugzeugabsturz als einziger überlebte und da über Monate oder sogar Jahre verloren und alleine auf einer Insel überlebte. Gott selbst spricht durch die ganze Bibel hindurch darüber, wie er etwas, wie er jemanden verloren hat. Er ist traurig darüber und er leidet an diesem Verlust. Gott hat zwar die Beziehung zu vielen verloren, aber er hat den Einzelnen immer noch im Blick. Das ist die gute Nachricht. Vielleicht sitzen Sie heute hier aus irgendeinem Grund, das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal. Und sie haben noch nie eine persönliche Beziehung zu Gott gehabt. Vielleicht sind sie regelmäßig Kirchgänger oder Mitglied einer Kirche, vielleicht sogar einer Freikirche. Aber all das ist nicht das, worum es geht. Es geht um die Beziehung zwischen dem Geschöpf und seinem Schöpfer. Das ist das Zentrum, das wirkliche Zentrum des Universums. Eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Die Geschichte von einem kleinen Lamm. Dieses kleine Lamm wächst unter dem Schutz des guten Hirten heran. Und der gute Hirte trug es buchstäblich durch seine Kindheit und beschützte es vor Gefahren, die das kleine Lamm nicht einmal sah. Doch irgendwann, als es ein bisschen älter wurde, beginnt das Lämmlein damit, seinen eigenen Willen über den seines Hirten zu stellen. Es ist ja auch umgeben von anderen Lämmern und Schafen, die das auch so machen, und fühlt sich hierdurch bestätigt, seinen eigenen Weg weiterzugehen. Doch mit der Zeit merkt das Lamm, dass all die anderen, die es mit sich gerissen haben, viel mehr an sich selbst interessiert sind, als daran, ihm zu helfen, für es da zu sein und es zu beschützen. Es fühlt sich jetzt häufig im Stich gelassen und wird manches Mal schwer verletzt. Die Wunden heilen nur sehr langsam. Obwohl es dann herangewachsen ist und aussieht wie ein starkes Schaf, ist es innerlich oft verzweifelt, fühlt sich schutzlos und einsam. Doch dann, irgendwann, keimt eine Sehnsucht in ihm auf. Eine Sehnsucht nach dem guten Hirten, an den noch verblassende Erinnerungen aus Kindheitstagen übrig geblieben sind. Wenn auch oft verzerrt durch die seltsame Art, die Dinge zu betrachten, wie die anderen Schafe vernünftig nennen. Doch es hat sich so lange im Kreis um sich selbst gedreht, dass es nicht einmal mehr die Richtung weiß, wo dieser gute Hirte zu finden ist. So sucht es, angetrieben durch diese Leere, diesen Verlustschmerz im Herzen nach etwas, das diesen auszufüllen vermag. Es begreift langsam, dass es nicht nur verloren ist, sondern selbst etwas sehr Wichtiges verloren hat. Die Sehnsucht wird zur Suche. Das Schaf findet andere Schafe, die begeistert über etwas sind. Religion nennen sie es. Andere erzählen ihm enthusiastisch von etwas, das sie Esoterik nennen. Andere gehen noch etwas weiter und finden etwas faszinierend, das sie Okkultismus oder weiße Magie nennen. Das Schaf ist begeistert. So viele Möglichkeiten und Arten, seine Suche fortzusetzen. Und tatsächlich, es erlebt in diesen Dingen interessante, ja manchmal spektakuläre Dinge. Letztlich jedoch haben alle diese Wege dem Wolf Gelegenheit gegeben, es zu verletzen. Und die Wunden sind tief. Manchmal sind es buchstäblich Wölfe im Schafspelz. Doch es findet nicht, was es eigentlich sucht. Die Sehnsucht bleibt. So versucht es das, was es so verzweifelt versucht, von Menschen zu bekommen. Es versucht, von Menschen das zu erhalten, was sein Herz fühlen soll. Es versucht es mit mehreren Partnerinnen. Es versucht es über verschiedene Positionen, wo es Einfluss und Macht ausüben kann und andere Schafe es dafür bewundern. Doch so viel es auch ausprobiert, das Loch im Herzen ist immer noch da. Und der Schmerz. Es hat vieles gefunden und einiges herausgefunden. Doch die zentrale Frage bleibt unbeantwortet. Wo ist mein guter Hirte? Wo ist der, der mir als Einziger geben kann, was ich brauche? Aus dessen Beziehung ich allein echtes Leben schöpfen kann. Der gute Hirte geht durch seine Herde und zählt voller Freude seine Schafe. Doch im Herdenverband, der sicher in der Koppel ist, fehlt eins. 99 und dann hört es auf. Sein 100. Schaf ist nicht mehr da. Er kennt all die Gefahren da draußen und er kennt den großen Gegner. Den, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, alle alleinlaufenden Schafe zu rauben, zu ermorden und zu schlachten. Im Johannesevangelium, im 10. Kapitel, Vers 10, 11 und 14 steht, ein Dieb will rauben und morden und zerstören. Das passiert, wenn der Feind gewinnt. Lamm am Spieß. Das ist nicht seine Bestimmung gewesen. Nie. Aber die Bibelstelle geht weiter. Jesus sagt dann, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Vielleicht erkennen Sie sich selbst in dieser Geschichte wieder, des kleinen Schafes. Vielleicht sind Sie sogar ein schwarzes Schaf, so wie ich eins war. Diese Geschichte ist meine Geschichte. Ich selbst war vor 21 Jahren genau da. Ein Schaf, das völlig vergessen hat, wo der gute Hirte zu finden ist. Wenn ihr kleine Kinder beobachtet, je kleiner, desto klarer, desto einfacher glauben sie das, was die Bibel sagt, das, was der Papa, die Mama ihnen sagt. Aber dann kommt irgendwann die Vernunft. Und das ist ein gutes Ding. Ich mag die Vernunft. Der Verstand ist uns von Gott gegeben. Aber er war nie dafür gemacht, zu glauben. Der Verstand ist für andere Dinge nützlich. Der Geist ist es, der glauben kann. Der vertrauen kann. Deswegen sagt Jesus, werdet wie die Kinder. Wie die Geschichte ausgeht, das entscheiden Sie selbst. Denn auch Sie sind dieses kleine Schaf. Und Gott wünscht sich sehr, dass sie umkehren und sich von ihm finden lassen. Und so wie ich, sind sie es heute, die weiß oder der weiß, kann ausruhen, ganz entspannt, dass sie verloren ist, dass sie verloren sind. Dass mit jedem Jahr der Sinn und die Hoffnung des scheinbaren Hochglanzlebens mehr und mehr verblassen. Das, was wir eigentlich gedacht haben, was der Sinn, was der Wert des Lebens ist, verschwindet mit der Zeit. Besitz trägt nur kurze Zeit. Erfolg vergeht. Die heiße Liebe zum Partner kühlt ab. Dinge verändern sich, manchmal sogar sehr schnell. Und dann zu wissen, wo der gute Hirte ist, ist ein gutes Ding. Mein zweiter Punkt. Gefunden. Der gute Hirte, das seht ihr immer von hinten. Was macht der gute Hirte eigentlich? Er geht und sucht das eine verlorene Schaf, stimmt's? Er lässt nicht 99 im Stich, die sind sicher in der Koppel, die waren behütet und bewacht, da ist keine Gefahr. Aber das eine, was sich verirrt hat, was die Herde verlassen hat und allein umhersteift, das ist gefährdet, sehr gefährdet. So geht er hin und sucht es und er findet es schließlich. Doch gefunden bedeutet lange nicht gerettet. Damit der gute Hirte das Schaf retten kann, bedarf es folgende Voraussetzungen. Es sind genau drei. Erstens, das Schaf weiß, dass es verloren ist. Zweitens, das Schaf will gerettet werden. Und drittens, das Schaf vertraut dem Retter. Und glaub mir, diese drei Punkte sind auf keinen Fall selbstverständlich anzunehmen. Selbst wenn jemand mitten in größten Problemen steckt. Lass uns nochmal genau hinschauen, warum ein Schaf seine Verlorenheit vielleicht noch nicht erkennt. Es kann sein, weil es noch nicht viele Gefahren erlebt hat. Bisher ging es ihm recht gut. Das Leben hat es gut mit ihm gemeint. Vielleicht habt ihr schon herausgefunden, dass das Leben nicht fair ist zu niemandem. Das Leben schlägt manchmal brutal zu, brutaler als jede Faust das kann. Aber manchmal hast du Glück und es läuft eine ganze Weile so wunderbar und du denkst, es läuft immer so weiter. Und wer das denkt, kann sehr schnell auf diesen Gedanken hereinfallen. Es passiert ja nichts, mir geht's ja gut, ich bin ja nicht wirklich verloren. Oder nach einer Weile hat sich das Schaf an den niedrigen Lebensstandard seines Lebens gewöhnt. Moral, Ethik. Lebensstil, Punkt steht jetzt gar nicht hier drauf. Man gewöhnt sich in einer gewissen Zeit an alles. Sagt immer mal jemand, selbst an Schmerz gewöhnst du dich nach einer Zeit. Wenn er immer da ist, irgendwann vermisst man fast, wenn er nicht mehr da ist. Und so ist es auch hier. Man gewöhnt sich leider auch an negative Dinge, wenn sie nur lang genug da sind. Wenn lang genug Papa die Mama geschlagen hat, dann ist es einfach normal. Man wird vielleicht selbst so ein Ehemann in der Zukunft. Es kann auch sein, der Punkt, der jetzt davor kam, es betrachtet sein Leben als ein großes Spiel. Spielen und gewinnen, das ist, macht Spaß. Es gibt Persönlichkeiten, die gehen da besonders intensiv mit um. Aber es ist ein gefährliches Spiel, wenn ich den Ernst nicht erkenne, der hinter jeder Entscheidung meines Lebens steht. Und die vierte Möglichkeit, warum ein Schaf seine Verlorenheit noch nicht erkennt, ist, es hat keine Hoffnung. Es hat kein Bild einer Zukunft. Es hat es schon vor langer Zeit verloren, vielleicht sogar nie gehabt. Je nachdem, unter welchen Umständen sie groß geworden sind, haben sie nie ein großes Selbstwertgefühl empfangen. Sie wurden nie bestätigt in ihrem Mannsein, ihrem Frausein. Da war kein Vater, der sie geschützt hat, der sie bestätigt hat und aufgebaut hat. Wenn kein Bild da ist, ja, dann wird es schwierig, meine Verlorenheit zu erkennen, weil ich keinen Vergleich habe, keinen Maßstab. Andererseits, welche Gründe kann es denn geben, warum ein Schaf nicht gerettet werden will? Das eine war, es kann es nicht erkennen. Aber jetzt, warum will es es vielleicht nicht? Eine Möglichkeit ist, es betrachtet den Wolf als seinen Freund, weil dieser es mästet. Mir geht's doch gut. Ich habe Wohlstand, ich habe Überfluss, ich bin reich, bin gesund. Warum soll ich Gott suchen? Ich schaffe das aus eigener Kraft. Ich habe so viele Männer das sagen hören. Und nach 21 Jahren Dienst habe ich viele gesehen, die diese Zeit auch wieder verlassen mussten, wo alles automatisch und gut klappte. Und einige sind ganz, ganz unten gelandet, da wo sie niemals dachten, dass sie jemals landen würden. Und der eine oder andere hat dann schon nachgedacht und den Hirten wieder gesucht. Ein zweiter Grund, warum ein Schaf nicht gerettet werden will, ist, es hat die Endlichkeit seines Lebens nicht realisiert. Wenn unsere Gesellschaft vor irgendwas seine Augen erfolgreich verschlossen hat, dann ist das der Tod. Die Toten sterben in der Regel irgendwo anders, selten noch zu Hause, meistens irgendwo in einem Hospiz oder in einem Hospital. Man hat den Tod verbannt. Alte Leute kommen ins Altenheim, man sieht sie nicht mehr oft, höchstens noch beim Spazierengehen. Und außerdem einen kurzen Schauer über den Rücken, denkt man nicht tiefer drüber nach. Beerdigungen sind längst Routine, der Pfarrer erzählt sowieso jedes Mal dasselbe. Man muss nicht wirklich drüber nachdenken. Es sei denn, es ist eine Beerdigung von einer Gemeinde wie unserer. Da denkt man nachher drüber nach. Das ist zumindest mein Ziel. Der Tod gehört zum Leben. Das ist ein schöner Satz. Aber es darf nicht dabei hängen bleiben. Ich muss darüber nachdenken. Ich muss mich damit beschäftigen. Nicht in negativer Weise. Wir sind keine Todessehnsucht, Leute. Im Gegenteil, wir lieben das Leben. Aber wir wissen, dass der Tod nicht die Endstation ist. Wenn der gute Hirte Teil unseres Lebens ist, wenn die Beziehung steht zu ihm. Oder, als dritter Grund, es hat vergessen oder nie erfahren, wie gut der gute Hirte wirklich ist. Wenn ich jetzt fragen würde, wie viele von euch haben ein christliches Elternhaus gehabt? Ich rede nicht von einem religiösen Elternhaus. Ja, mein Papa war auch in der Kirche. Das meine ich nicht. Ich rede von denen, wo wirklich die Vater und Mutter vorgelebt haben, was christliches Leben meint, was die Werte meinen, was auch die Beziehung zu Gott meint. Manche überraschten den Vater vielleicht eher mit seiner Pornosammlung, als dass er betend vom Sofa kniete und mit Gott sprach. Wir haben ganz andere Bilder bekommen oft, als die guten Bilder, die es eigentlich sein sollten. Und wenn wir so nie erfahren haben, wie gut der gute Hirte ist, weil die wir bekommen haben, gerade als unsere Eltern, das uns nicht vorleben konnten, dann ist es umso schwieriger, sich vorzustellen, dass Gott, der Vater, wirklich gut ist und nicht eigentlich doch irgendwo, naja, unberechenbar ist, wie mein Papa auch war und am liebsten auf Abstand gehalten wird, weil ich weiß ja nicht, ob er mir gleich eine runterhaut. Dann habe ich noch etwas, nämlich drei Gründe, oder es sind vier, warum ein Schaf seinem Retter nicht vertraut. Mit Retter meine ich jetzt zum einen den guten Hirten, aber zum anderen auch sein Bodenpersonal. Vielleicht der Pastor deiner Gemeinde, vielleicht ein Hauskreis, Kleingruppen, Zellleiter, wie auch immer du es nennst. Vielleicht der Christ um die Ecke, der dir mal von Jesus erzählt hat. Ein Grund ist, das Schaf wurde so tief verletzt, dass es sich entschlossen hat, andere Schafe niemals wieder nahe an sein Herz kommen zu lassen. Und lehnt darum jegliche Herde ab. Herde ist gefährlich, hat mir mal wehgetan, gehe ich nicht mehr hin. Zweiter Grund. Es hat in seinem Leben von vermeintlichen Rettern Übles angetan bekommen und vertraut niemand mehr, der Autorität hat. Das fängt oft schon in der Kindheit an. Wenn dein Vater ein Übler war, dann ist alles mit Autorität erstmal nur gefährlich. Und man hält Abstand, kritisiert es, aber lobt es nicht. Und nimmt es auch nicht als Gabe oder als Geschenk für sich an. Oder es denkt so schlecht von sich, dass es nicht glauben kann, dass eine anständige Person wirklich etwas nur um seinetwillen tun würde. Niedriges Selbstwertgefühl reicht schon aus. Für mich wird das doch keiner machen. Es wird doch keiner für mich sterben. Wer bin ich denn schon? Ich habe doch gelernt von klein auf, dass ich nichts wert bin. Dass alle anderen es besser können als ich. Ich bin doch ein Loser. Ich habe mit so interessanten Leuten schon zu tun gehabt. Mit bedeutenden Leuten, auch mit sehr reichen Leuten. Mit Leuten, die scheinbar alles hatten, wo du dachtest, was ein Mann. Und dann im Gespräch kamen manchmal Dinge raus, wo ich nur noch weinen konnte. Wie verletzt dieser starke Mann in seinem Innern war. Wie der kleine Bub da noch wohnt, der so sich danach sehnt, dass jemand ihm Anerkennung gibt. Dass jemand ihm bestätigt, dass jemand ihm was zutraut, dass jemand ihm ein Lob gibt. Vielleicht steckt das sogar in uns allen ein Stück weit drin. Denn wir haben in Deutschland keine Lobkultur. Nur wenn du etwas wirklich gut gemacht hast oder nahezu perfekt warst, dann verdienst du eine Aufmerksamkeit. Und der vierte Grund, warum ein Schaf seinem Retter nicht vertraut, könnte sein, es denkt, die Hirten seien unberechenbar, da deren Oberhirte es sogar krank machen würde, um seinen Gehorsam im Leiden zu prüfen. Es gibt immer noch Christen in unserem Land, die glauben, dass Gott Krankheit zulässt, damit jemand etwas lernt, damit jemand geprüft werden kann. Dieses Gerücht hält sich vermutlich hartnäckiger als jede andere Lüge in diesem Land. Und seit 21 Jahren predige ich dagegen, weil ich die Bibel gelesen habe, vielleicht ein Dutzend Mal oder öfters. Und ich weiß, es ist nicht wahr. Der neue Bund ist ein Bund des Heils, ein Bund, wo Gott gute Dinge für uns vorbereitet hat, wo er Segen für uns hat, wo er klipp und klar in Johannes 10, Vers 10 sagt, wer zerstört, mordet und vernichtet. Und wer das echte Leben im Überfluss bringt. Das sind zwei Seiten. So real wie Jesus Christus ist, so real ist auch die andere Seite. Der Teufel ist real, die Dämonen sind real, so wie die Engel auch. Es ist gut, ihr tut gut daran, euch damit zu beschäftigen und das in Erwägung zu ziehen, dass es nicht nur Fabeln sind, sondern dass es einen realen geistigen Kampf gibt, jenseits dessen, was wir anfassen können und mit unseren natürlichen Augen zu sehen bekommen. Gehen wir zum dritten Punkt. Das ist mein Lieblingspunkt. Gerettet. Seht ihr, wie das Schaf dort schon in der Hand des Retters nach oben gehievt wird, das zweite unten, das guckt schon und wartet, dass der nächste kommt und es ans Seil packt und hochzieht. Ich habe eben gesagt, gefunden heißt noch nicht gerettet, und das ist wahr. Was nützt es, wenn ich gefunden wurde, aber mich damit zufrieden gebe, vielleicht mit meinem Verstand, nun zu wissen, okay, Gott muss es wohl geben, aus verschiedenen Gründen. Aber ich nehme es nicht für mich, ich greife nicht zu. Ich muss mich aktiv an der Rettung beteiligen. Ich habe ja dieses Bild von dem Apollo-Mondflug genommen. Dieser Mann macht einen ganz entscheidenden Schritt, der sein ganzes Leben und das unsere ganzen Zivilisation revolutioniert hat. Noch viel entscheidender ist es, dass Sie und ich den Schritt tun, der unser Leben mit Gott in Übereinstimmung bringt, in Synchronisation sozusagen des Lebens, was er nur hat und was ich so dringend brauche. Mein Weg zur Rettung ist, ich muss mich aktiv an der Rettung beteiligen. Ich muss antworten, wenn der Retter meinen Namen ruft, oder? Stell dir vor, du bist irgendwo wirklich da wie dieses Schaf vorhin in irgendeinem Abgrund hängen geblieben und irgendwo oben hörst du, wie der Retter ruft. Wo bist du, Schaf? Schaf! Das Schaf, das schaut nur, legt sich wieder hin. Naja. Das kann nicht gerettet werden, das wird nicht gefunden, vielleicht wenn es gerade noch in der Höhle steckt. Es muss anfangen zu rufen. Mäh! Mäh! Hier bin ich! Und dann, es muss mithelfen. Aber Schafen ist das nicht so einfach, aber wir haben Hände bekommen. Hände, die zupacken. Wenn mir jemand ein Seil runterwirft und ich verloren bin irgendwo und ich packe nicht zu, was soll passieren? Da kann der Seil noch so stabil sein, das Seil, auch der Helfer oben noch so stark. Das nutzt mir nichts. Ich muss zupacken und alles andere manchmal auch loslassen dafür. Kann ich vielleicht meinen Aktenkoffer nicht mehr mitnehmen. Oder mein Lieblingshobby oder was. Wisst ihr? Manche Dinge halten mich ja sogar weg von Gott, obwohl sie gar nicht an sich schlecht sind, aber zu viel von meiner Aufmerksamkeit haben. Aber wenn ich fest zupacke und alles andere erstmal loslasse, dann ist meine Rettung gewiss. Weil Gott hat uns das zugesagt. An ihm wird es nicht liegen, wenn jemand verloren geht. Ich muss also den Strick festhalten und muss mich hochziehen. Ich brauche ein klares biblisches Gottesbild. Wenn ich kein biblisches Gottesbild habe, habe ich nur ein religiöses. Und mal ganz gleich, wer das eingefärbt hat, welche Kirche oder Organisation oder Person. Es wird nie dem entsprechen, was die Bibel wirklich sagt. Denn das ist dann ein biblisches Gottesbild. Das kann ich nachprüfen. In diesem Buch, was über sich selbst sagt, dass es das Vermächtnis, das Testament für unser Leben ist und dass wir es ernst nehmen sollen, was darin geschrieben steht. Es ist Gottes Liebesbrief für Sie und für mich. Schon im Religionsunterricht durch die Eltern oder durch die Kirche formt sich in Ihnen, in mir, das Bild eines unberechenbaren Gottes. Und meine Generation ist mit Humanismus groß geworden. Wir haben gelernt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Naja, Gott ist irgendwo am Rande, wenn überhaupt. Ich habe eine Weile gebraucht, das durchzublicken, dass das völliger Käse ist. Es steht immer noch Gott im Mittelpunkt, obwohl wir uns so weiterentwickelt haben als Menschen, alle so klug sind und so viel wissen. Wir sterben trotzdem. Das Leben fängt an, das Leben hört auf. Es hat sich nichts geändert an dem Grundlegenden. Wir brauchen immer noch Rettung. Wir brauchen immer noch Erlösung. Wir brauchen immer noch den Zugang, die Brücke hin zum ewigen Leben nach diesem Leben. Denn es wird nicht automatisch sein, dass wir in den Himmel kommen. Die Bibel lässt da keinen Zweifel drüber, dass es die Hölle genauso real gibt wie den Himmel. Dass es nur einen einzigen Weg gibt, in den Himmel zu kommen. Die 6000 Punkte, vielleicht habt ihr das Video mal gesehen, sehr beeindruckend. 6000 Punkte, die sich kein Mensch auf dieser Erde je verdienen kann durch gute Leistungen, durch religiös richtiges Handeln, durch Spenden, durch Mitarbeit in irgendeiner Gemeinde oder irgendeiner Struktur. Nur durch den Tod Jesu Christi am Kreuz wurden diese 6000 Punkte Karten erstellt. Und wenn ich die haben will, muss ich mir die genau da abholen, indem ich mein Leben hinlege und sage, Gott, ich habe es verpasst bisher. Ich habe es verpasst, dir mein Leben zu geben, dir, für den ich eigentlich gemacht wurde. Ich wurde geschaffen zur Gemeinschaft mit Gott. Aber wehe ich tue es. Wie ich sage, Gott, ab heute will ich nicht mehr meinen Willen tun, ich will deinen Willen tun. Ich will nicht mehr mein Leben leben, ich will nicht mehr mit meinen Begrenzungen auskommen müssen, ich möchte mit deinem Überfluss leben. Ich möchte in deinem Willen leben, in deinem Plan. Und ich habe verstanden, nur dein Opfer reicht aus, um meine Sünden zu vergeben. Und jeder hat gesündigt, jeder. Und jeder weiß das. Das ist erstaunlich. Viele tun Gott weg erklären, weil sie genau wissen, dass aus ihrer Sünde heraus sie nie eine Chance hätten. Aber die gute Nachricht ist, er ist gestorben, damit wir leben können. Jeder, der das für sich in Anspruch nimmt und bewusst sein Leben diesem Gott übergibt, der hat die 6000-Punkte-Karte und der hat Eintritt. Gott ist nicht der, der heute heilt und morgen schlägt, ohne Grund. Er macht dich nicht bettelarm und dem anderen gibt er Wohlstand. Glaub mir, Gott ist nicht unberechenbar. Er hat sich ausgesprochen berechenbar gemacht durch seine Verheißung, durch sein Wort, durch seinen Willen. Letztendlich durch die 10 Gebote kannst du schon zusammenpacken. Und die hat er uns sozusagen geschenkt, wenn wir in Christus sind. Das ist großartig. Viel zu viel für eine Predigt. Der dritte Punkt ist, ich muss den guten Hirten kennen. Und jemand, der den guten Hirten der Bibel gut kannte, war der König David. Er schrieb einige bemerkenswerte Popsongs seiner Zeit, die wir heute als Psalmen in der Bibel finden. Psalm 91 zum Beispiel. Hier steht, der Herr spricht, wörtliche Rede Gottes. Ich will den erretten, der mich liebt. Ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Mit anderen Worten könnten wir über das achtfache Ich will Gottes sprechen, was hier wunderbar zum Tragen kommt. Er will sie erretten. Damit fängt alles an. Ohne Errettung macht der ganze andere Rest nicht viel Sinn. Er will sie beschützen. Also nach der Errettung hört es nicht auf. Naja, Gott hat mich jetzt gerettet, jetzt muss ich irgendwie die nächsten 80 Jahre hinter mich bringen, bevor ich dann in den Himmel kann. Es geht weiter, hier und jetzt auf diesem Planeten. Er will sie beschützen. Er will ihnen antworten. Vielleicht haben sie das noch nie gehört, dass Gott nicht nur der ist, der Gebet hört, sondern auch der spricht. Ja, aber das war doch früher oder nur besondere Leute. Ich habe herausgefunden, dass Gott überhaupt keine besonderen Leute kennt. Ich habe gelernt, dass Gott jeden einzelnen Menschen so liebt, als wäre er der Einzige auf der ganzen Welt. dass wir das nicht verstehen, ist logisch. Wir haben nicht die Kapazität, das zu verstehen. Wir sind nicht Gott. Aber wir können glauben, dass das, was Gott sagt, wirklich das ist, was er meint. Denn Gott kann nicht lügen. Er will ihnen in der Not beistehen. Und bitte nicht dabei stehen bleiben, denn es geht weiter. Und sie retten, heißt es dort. Viele geben sich damit zufrieden und sagen, naja, er ist ja bei mir in der Not. Das stimmt. Er geht auch mit uns durch schwierigste Zeiten durch. Aber sein Ziel ist nicht, mit uns da zu bleiben, sondern uns daraus zu ziehen. Die Schlachterübersetzung sagt, uns herauszuziehen. Ich bin bei euch in der Not, um euch herauszuziehen. Ich habe immer das Bild mit dem Seil. Ja, er ist bei uns da unten und gleichzeitig steht er auch oben, hält uns das Seil hin und schiebt noch von hinten, dass wir da auch hochkommen. Das ist so das Bild, was der Psalm 91 uns gibt. Und Leute, wenn irgendjemand wusste, was Not ist, dann war das zweifelsohne David. Der wurde verraten und verkauft. Der Mann hat in der Wüste 13 Jahre verbracht mit lauter Verbrechervolk, weil er seinen legitimen Platz nicht bekommen hat. Die Salbung hat er bekommen zum König, aber das war auch erstmal alles. 13 Jahre in der Wüste. Dann nachher, wo er König war, von seinem eigenen Sohn verraten und verkauft, verfolgt, wieder in der Wüste. Der wusste, was Wüstenerfahrungen waren. Aber der wusste auch eins, wenn ich bei Gott bleibe, komme ich nachher raus und stehe besser da als vorher. Das war jedes Mal der Fall. David hat das gezeigt. Er war hinterher immer höher als vorher, obwohl jeder ihn schon für tot erklärt hat. Er will sie zu Ehren bringen. Zu Ehren. Ja, Ehre. Reiche Leute, vielleicht noch ein Politiker hier und da. Superstars. Ehre. Diese Ehre bedeutet nicht viel, weil sie ist vergänglich wie eine Pusteblume. Aber die Ehre, die Gott uns gibt, die bleibt. Und die hat was damit zu tun, wie wir auch miteinander umgehen als Christen. Wenn wir verstehen, dass wir Gottes Augapfel sind, dann werden wir anfangen, einander zu ehren, einander zu wertschätzen. Paulus sagt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Stell dir vor, was für eine Kultur das wäre, wenn wir in unserer Gesellschaft so leben würden. Aber alles beginnt im Haus Gottes, also lasst uns anfangen damit. Lass uns einander höher achten, lass uns immer vom Besten ausgehen vom anderen. Wenn dein Ehepartner wieder was macht, was du nicht einschätzen kannst, unterstell ihm doch mal, dass er es mit der besten Absicht gemacht hat. Und fang nicht sofort an, wieder zu schimpfen und zu kritisieren. Dein Leben wird sich verändern, deine Welt wird sich verändern. Er will ihnen langes Leben schenken. Nicht nur der Himmel, the heaven can wait, gab es mal ein Lied. Ja, der Himmel kann noch ein bisschen warten. Weil Gott hat uns hier ein sattes und überfließendes Leben versprochen. So warum nicht schon hier mit ihm all das erleben, was wir nachher im Himmel nochmal ohne Begrenzung haben? Und er will sie seine Hilfe erfahren lassen. Er will, dass sie sagen können, nicht nur, weil Pastor Band das gesagt hat oder irgendjemand, sondern dass sie sagen können, ich habe erlebt, dass er es tut. Er hat mich geheilt. Er hat mich rausgeholt aus finanziellen Schwierigkeiten. Er hat das Mobbing auf meiner Arbeitsstelle beendet. Er hat meine Ehe heil gemacht. Ich weiß das, ich muss mir keiner sagen. Ich habe gebetet, er hat geantwortet, und zwar sehr praktisch. Um dahin zu kommen, gibt es einen Weg. Ein Weg der drei Schritte. Diese drei Schritte sind überhaupt nicht kompliziert. Manchmal scheinen sie uns sogar zu spotten. Uns mit unserem überlegenen Intellekt, mit unserem Wissen. Wir lesen dann jetzt diese drei Schritte und denken, das kann doch nicht alles sein. Das muss mich doch mehr kosten. Das muss doch komplizierter sein. Ich meine, wie kompliziert ist es, ein neues Handy einzurichten oder einen neuen Computer einzurichten? Und dann soll die Einrichtung meiner Ewigkeit bei Gott so einfach sein. Ich sag dir, der ist der beste Administrator, den du dir vorstellen kannst. Der richtet alles so ein, dass es passt. Du musst nur noch reagieren. Der Weg der drei Schritte. Erster Schritt. Du musst Gott lieben. Das ist alles aus dem Psalm 91, aus diesen zwei, drei Versen von vorhin. Du musst Gott lieben. Das heißt, ihm gehorsam sein. Das heißt ganz besonders, seinen Willen über deinen stellen. Das ist einer der Schlüssel überhaupt. Johannes 14, Johannes 15, wenn du die beiden Kapitel mal lesen möchtest, das erklärt das alles nochmal im Detail. Jesus erklärt genau, was gemeint ist. Er sagt, wer meine Gebote hält, der ist, der mich liebt. Wow, Liebe ist also abhängig von Leistung. Nee, überhaupt nicht. Liebe ist abhängig von Gehorsam. Gehorsam ist der Start in die Furcht des Herrn, sagt der Sprücheschreiber. Der Sohn übrigens von David, Salomo. Alles beginnt dort. Ihm gehorsam sein, seinen Willen über meinen stellen. Und das Wort Gottes als Lebensmaßstab anzunehmen und danach zu handeln. Es bedeutet, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ja, wie mache ich das denn? Ja, melde dich erstmal zum Begegnungswochenende an und du wirst alles lernen, was du wissen musst dafür. Weil das packe ich in die Predigt einfach nicht mehr rein. Das kriege ich nicht hin. Aber es ist nicht schwer. Es ist etwas, was man genauso eintrainieren kann, wie das Frühstücken am Morgen. Genauso kann ich es trainieren, meine Bibel zu lesen. Kann ich trainieren, mit ihm zu reden, ihn zu hören. Gott zu lieben bedeutet auch, mit Gott über alles zu sprechen. Er ist der, der immer zuhört und der auch antwortet. Der zweite Schritt ist, auf Gottes Namen zu vertrauen. Auf Gottes Namen. Vertrauen ist ein anderes Wort für Glauben. Beides ist dasselbe griechische Grundwort. Vertrauen wie Glauben. Ich muss also Gott vertrauen, das nennt die Bibel Glauben. Wenn ich Gott glaube, dann vertraue ich ihm auch. Und da fängt alles an. Ich vertraue darauf, dass Gott der ist, von dem er sagt, dass er ist. Die Person. Der Gott, der mich liebt. Der Gott, der mich heilen will, der sogar schon geheilt hat. Der mir Verheißungen, also Geschenke gegeben hat, Versprechungen gemacht hat, wo er möchte, dass ich sie in diesem Vertrauen, das ist der Schlüssel, auch nehme. Er zwingt mich nicht dazu, er zwingt mich zu gar nichts. Gott ist überhaupt nicht mit Druck belastet oder belastet dein Leben damit. Gott hat überhaupt keinen Druck. Habt ihr vergessen, dass er Herr über die Zeit ist? All da, wo wir in Probleme kommen und Schwierigkeiten, ist er ganz relaxed. Er hat keinen Druck. Wir haben aber Druck manchmal, weil unser Leben ist begrenzt, die Zeit läuft. Wie die Frau eine biologische Uhr hat, wo irgendwann Ende Gelände ist, so hat der Mensch auch eine. Das Geheimnis ist, keiner von uns verlässt diesen Planeten hier lebendig. Auf Gottes Namen vertrauen bedeutet, mit der Güte und dem Versprechen Gottes aus der Bibel fest zu rechnen. In meinem Trauring steht dann eine kleine Bibelstelle drin, der Psalm 33, Vers 4. Und da heißt es wörtlich, was Gott zusagt, das hält er gewiss. Wir haben das erlebt in unserem Leben, nicht nur in unserer Ehegeschichte, sondern auch in vielen, vielen Geschichten nachher. Was er zusagt, das hält er. Er ist ein absolut vertrauenswürdiger Gott. Selbst wenn sein Bodenpersonal manchmal daneben haut, er ist vertrauenswürdig. Amen. Der dritte Punkt, wenn du Gott liebst, auf seinen Namen vertrauen kannst, dann fängst du an, automatisch das zu tun. Was jedes Baby tut, wenn es Mama liebt und Mama vertraut, da ist Milch. Ah, das reicht schon, Mama weiß, was los ist, oder? Und in gewisser Weise läuft auch so eine neue Geburt, wie Jesus das nennt, wenn ein erwachsener Mensch Jesus Christus annimmt und damit neues Leben bekommt. Das ist wie eine neue Geburt, man wird neu gemacht. Und das geht, indem ich zu ihm rufe, wie auch im Psalm 91 geschrieben steht. Das bedeutet, mit Gott zu sprechen, manchmal sogar tatsächlich auch zu ihm zu schreien. Es gab Situationen, da habe ich wirklich geschrien. Gott, hilf mir. Gott, ich verstehe das nicht. Hilf mir da raus, hilf mir da durch. Aber der erste Ruf ist der wichtigste. Wenn ich noch nie zu Gott gerufen habe, in der Überzeugung, in dem Glauben und in der Liebe zu ihm, dann ist mein Rufen natürlich vergeblich. Es passiert nichts. Er hört nicht. Diese Voraussetzungen nennt er selbst. Nicht nur in dem Psalm 91, in vielen anderen Schriftstellen auch. Er sagt, du musst mich lieben. Du musst erkennen, wer ich bin, was ich für dich getan habe. Und wenn mir jemand das Leben gerettet hat, mich aus dem eiskalten Wasser gezogen hat, wo mein sicherer Tod wartete, dann werde ich diesen Mensch garantiert lieben. Meine Entscheidung allein schon ist da. Der hat mein Leben gerettet. Das ist nicht irgendjemand. Und wenn das ein verkrüppelter Mann wäre oder jemand, der es nie zu irgendwas gebracht hätte, das wäre mein Held für mein ganzes Leben. Und ich verdanke ihm alles. Und so ist mein Jesus. Das ist mein Held. Mein Größter. Der Mensch, der Gott, den ich mehr liebe als irgendwas oder irgendjemand sonst. Mehr als meine Frau, mehr als meine Kinder, mehr als irgendein Mensch, mehr als irgendeine Sache. Und Gott verdient diese Liebe. Wenn ich das einmal erlebt habe, wie er rettet. Ich weiß, wo ich heute wäre ohne ihn. Unsere Ehe wäre nicht mehr zusammen. Ich wäre in vielerlei Hinsicht gestolpert und gefallen und hätte viel, viel Leid erlitten und verursacht ohne ihn. Und ich weiß das. Ich weiß, dass der einzige Unterschied zwischen mir und dem Penner auf der Straße ist Jesus Christus. Das ist der einzige Unterschied. Er hat mein Leben verändert und mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und er arbeitet weiter an mir. Das ist die gute Nachricht. Er gibt mich nicht auf, auch wenn Menschen aufgeben. Er hält fest. Weil ich bin sein Sohn, weißt du. Und er möchte, dass du seine Tochter, sein Sohn bist, nach Hause kommst. Und dafür bist du gemacht worden. Das bedeutet, ihn vor allen anderen als Ratgeber zu fragen und darauf zu vertrauen, dass er dir auch durch andere Menschen weiterhilft. Das heißt nie Gott und ich. Das heißt immer Gott und wir. Gott spricht nämlich durch andere Menschen. 95% alles Redens Gottes, was ich hier empfangen habe, hat er durch Geschwister mir gesagt. Durch das Buch hier, durch den Menschen da, durch den Pastor, der predigt dort. Das hat mein Leben bereichert bis heute. Ich will es nicht missen. So, ich fasse zusammen. Jeder Mensch, der nicht sein Leben bewusst Jesus Christus anvertraut hat, ist verloren. Und wenn er ein offenes, suchendes Herz hat, dann weiß er das selbst. Zweitens, der gute Hirte ist fest entschlossen, das, was er verlor, zu finden und wiederzuholen. Bist du das auch? Ich glaube, dass jeder von uns Dinge verloren hat, die er noch nicht wiedergeholt hat. Ich bin Wiederholer aus Überzeugungen zwischen. Ich liebe dieses Wort. Ich möchte wiederholen, wiederholen, wiederholen. Ich möchte alles wiederholen, was irgendwie mir abhanden gekommen oder geraubt wurde. Ich möchte es mir wiederholen. Ich möchte nicht den niedrigen Standard haben, wo ich vielleicht hingedrückt worden bin. Ich hole es mir wieder. Lass uns Wiederholer sein. Das Erste, was wir uns wiederholen müssen, wenn es um Gott geht, ist Gott selbst. Er muss Teil unseres Lebens sein. Nicht Reserverad, Lenkrad. Er muss der sein, mit dem wir unser Leben führen. Der sagt, wo es lang geht. Weil er weiß es doch. Ich weiß doch nicht, wo dein Leben lang gehen soll. Und du weißt es selbst doch auch nicht. Wir denken manchmal, wir wüssten es. Mal ganz ehrlich. Wer denkt heute, dass er vor 20 Jahren genau wusste, wo er heute sein würde? Die Zahl dürfte sehr gering sein. Aber Gott wusste damals schon, wo wir sein würden. Wo wir sein sollten vor allem. Manche sind nicht da, wo sie sein sollten. Und das können wir ändern. Jeder, der aufrichtig zu Gott geht und von seinem falschen Weg umkehrt, wird von ihm gerettet. Er ist der Retter. Er weiß, dass du verloren bist. Und er hat dich gesucht und längst gefunden. Und er möchte weitergehen, er möchte dich retten. Wie ist der Zugang? In Lukas 11, Vers 10 steht, denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Hört sich gar nicht so schwierig an. Suchen, bitten, anklopfen, kann ich eigentlich schaffen. Ihr merkt, der Level ist so niedrig gelegt von Gott, dass es keinen auf dieser Welt gibt, der ihn nicht überschreiten könnte. Nicht mal eine behinderte Person. Wir können diese Level überschreiten. Wir können sagen, ja, ich klopfe an, Gott, ich habe nichts zu geben, ich habe nichts zu bringen und ich weiß das. Ich weiß das mit allem, was ich an Fähigkeiten und Gaben habe, ich am Leben vorbeilaufe, was du eigentlich für mich hast, weil ich keine Ahnung habe, wozu ich eigentlich auf diesem Planeten bin. Was ist das Ziel? Was ist der Sinn? Worum geht's eigentlich? Der sagt mir das, der sagt mir das, ich bin verwirrt, ich habe keine Ahnung. Das war mein Stand als 20-Jähriger. Ich hatte keine blasse Ahnung. Und doch dachte ich, ich wüsste so viel. So bitten, suchen und anklopfen sind die drei Elemente der Wiederholung. Des Wiederholens, wenn es um Gott geht. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben findet. Ist das nicht schön? Er starb, damit wir leben können. Ist so einfach. Vielleicht haben Sie den Kontakt zum guten Hirten in Ihrer Kindheit schon verloren oder in den Teenagerjahren. Oder Sie hatten ihn nie wirklich bewusst. Übrigens, den meisten Menschen in unserem Land ging es so. Einer dieser drei Wege war der, den Sie gegangen sind. So sind Sie verloren gegangen und haben sich damit abgefunden. Naja, Glauben ist was für Schwache, ist eine Krücke für die, die nicht weiter wissen. Oder für die Alten vielleicht noch, damit sie nicht so viel Angst vor dem Tod haben. Das sind Gedanken, die der Verstand uns dann gibt und versucht uns zu trösten. Aber wir merken, der Trost greift nicht. Das ist nicht die Wahrheit, da stimmt was nicht, da fehlt was. Da fehlt in dieser Informationskette fehlt ein entscheidendes Glied. Und ich hoffe, euch das heute gegeben zu haben. Wiederholen ist nichts für Versager, sondern für Gewinner. Ich muss nach vorne gehen, Neues entdecken und erfolgreich sein. Der größte mögliche Erfolg auf diesem Planeten hat sich inhaltlich in tausenden von Jahren nicht geändert. Die Beziehung zum Schöpfer aufzunehmen und zu pflegen und ihm zu erlauben, mein Leben und meinen Charakter zu prägen und mich in seinem Willen zu führen. Das erfordert Demut. Da steckt Mut drin. Demütig zu sein, ohne mutig zu sein, ist unmöglich. Nur der Mutige ist in der Lage, sich zu demütigen. Zuzugeben, dass er eigentlich klein ist. Obwohl er von außen groß aussieht, wie das Schaf vorhin. Was eigentlich in diesem großen Schaf noch ein kleines Schaf, was sich bewusst ist, dass es zwar das Spiel mitspielt, das all die großen Leute spielen, aber innen drin eigentlich genauso einsam ist wie all die anderen auch. Nur zugeben tut es keiner. Man ist ja kein Kind mehr. Man steht ja fest im Leben, man hat ja seine Erfahrungen gemacht. Das stimmt. Und doch fehlt was. Und sich zuzugestehen, dass man eigentlich doch Hilfe braucht. Das kann nur der, der im Herzen wieder ein kleines Schaf wird. Wie Jesus gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, geht das Reich Gottes an euch vorbei. Ihr werdet es nicht ergreifen können. Ich möchte, dass wir jetzt zusammen aufstehen. Ich lade euch ein, mit mir ein Gebet zu sprechen, das simpel und einfach ist, so wie es ein kleines Schaf eben tun kann. Und dieses Gebet macht sie nicht zum Mitglied dieser Gemeinde und zwingt sie auch nicht, auch nur noch einmal wieder herzukommen. Ich möchte von vornherein Klarheit bringen. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht alleine um eine Beziehung zwischen ihnen und Gott selbst. Aber dieses Gebet kann der Einstieg sein in diese Beziehung. Und selbst wenn wir uns nie mehr wiedersehen, dann werden wir im Himmel irgendwann Hallo sagen, wenn es soweit ist. Und sie werden sagen, damals, in diesem komischen Taufgottesdienst, wo ich in dieser seltsamen Gemeinde war, wo ich Dinge gehört und gesehen habe, die mir völlig fremd waren, da habe ich ein Gebet mitgebetet. Und von da an war mein Leben wirklich Gott geweiht. Und ich lebte mit ihm zusammen bis zum Rest meines Lebens. Und heute bin ich hier, danke. Da freue ich mich dann drauf. Dass wir dann zusammen eine Party feiern. So, legen Sie jetzt alle Ablenkungen und Attraktionen zur Seite, die Ihnen den Blick auf den Vater im Himmel versperren können. Erkennen Sie Jesus, Ihren Retter, der Ihre Rückfahrkarte bezahlt hat und Ihnen heute aushändigen will. Lass uns dieses Gebet zusammensprechen. Es macht nur Sinn, wenn Sie es von Herzen tun. Sonst wird es nur ein Spruch sein. Aber wenn es von Herzen kommt, wird es Ihr Leben von heute so gründlich verändern, wie Sie das bis jetzt nicht für möglich gehalten hätten. Beten Sie mit mir. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen. Und auch anderen den Weg zu dir zeigen. Dein Wille geschehe in mir und durch mein Leben. Amen. Amen. Nehmt wieder Platz. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen.
Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen ihrer Probleme. Gott wird ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.